Als Predigtext für diesen Sonntag ist ein Abschnitt aus Johannes 9, Vers 1 bis 7 vorgesehen. Dort steht auf unserer Bibel im Neuen Testament auf der Seite 123. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer Geschichte wird ein einzelner Blinder geheilt. Aber es ist mir so, als wolle Jesus unter der Hand viele Augenkrankheiten behandeln und heilen. Bei den Zeitgenossen des Blindgeborenen damals, wohl aber auch bei uns. Bekanntlich sieht der Mensch nur mit dem Herzen gut, sodass auch vermeintlich Sehende sehr wohl blind sein können für bestimmte Dinge. Aber auch äußerlich Blinde können mit dem Herzen sehr wohl sehen. Ich möchte aufzeigen, welche Augenkrankheiten Jesus in unserem kurzen Abschnitt und auch in der Fortsetzung der Geschichte bei uns heilen möchte und heilt. Jesus möchte Augen mit beschränktem Blickfeld heilen, möchte ich mal sagen. Augen mit beschränktem Blickfeld. Solche hat er selber nicht. Wissen Sie, wie der Vers lautet unmittelbar vor unserem Abschnitt? Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Eben ist er also knapp einem Mordanschlag entgangen und im nächsten Augenblick nimmt er den Blindgeborenen und seine Not wahr. Und das ist nicht nur hier so. Ein Kapitel weiter werden wieder Steine gegen ihn aufgehoben und wenig später kümmert er sich um den todkranken Lazarus. Was für eine Umsicht ist das? Das ist das Erste, was wir auch in den Blick fassen sollten. Was wir als Rucksack vielleicht auch heute Morgen in die Kirche gebracht haben, die größte Frage, die uns umtreibt, die größte Sorge, die uns beschäftigt, das größte Problem, das jedem von uns zu schaffen macht, überlegen wir doch eine Sekunde, was das bei mir ist. Jesus hat es im Blick, wie die Schwerstbehinderung des Blindgeborenen, wie die lebensbedrohliche Krankheit des Lazarus, wie der Familienzoff, der Hagar einst in die Wüste trieb und an den Rand des Verdurstens brachte, und dort erfuhr sie: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer sich selbst so gesehen weiß, der darf sich von Jesus dann auch was abschauen. Da ist die junge Mitarbeiterin des Jugendwerks. In aller Stille unterstützt sie die Leute, die im Leben ein bisschen zu kurz kommen. Sie vergaß keinen der jungen Leute, die eben eine schwere Prüfung vor sich hatten in der Schule oder im Studium oder in der Berufsausbildung. Am Tag davor schickte sie ein ermutigendes Kärtchen. Auf dem Heimweg von einem Missionseinsatz verunglückt sie mit 27 Jahren tödlich. Aber diese junge Frau ahnte nichts von der kurzen Frist, aber die knapp bemessene Zeit ihres Lebens war reich gesegnet. Weil sie sich von Jesus etwas von seiner Umsicht schenken ließ, Sie hat gemerkt, wo den Einzelnen der Schuh drückt. Und da hat sie geholfen, gestützt, ermutigt, getröstet. Das ist das Erste. Ein Zweites: Jesus heilt rückwärtsgewandte Augen. Rückwärtsgewandte Augen gibt es bei uns auch. Wenn die Jünger am Anfang unserer Geschichte fragen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er mit Blindheit von Geburt an gestraft ist, dann hatten sie ganz deutlich einen nach hinten gewandten Blick. Bis hin zu dessen Geburt schauten sie zurück, ja noch weiter auf die Elterngeneration. Vielleicht waren ja die schuld. Damit waren sie abhängig von der Sichtweise der Pharisäer damals. Wenn jemand blind war und nicht, was besonders schwerwiegend war, in der Bibel, der Tora lesen konnte, kann man ja nicht, wenn man blind ist, und es gab doch keine Blindenschrift, dann musste er ein besonders schlimmer Sünder sein, so dachte man. Und so konnte dann ein Pharisäer an einem Blindgeborenen vorübergehen und laut ausrufen, dass er es auch hörte: gepriesen sei der Richter der Wahrheit, der dich so gestraft hat. Wie muss das so einem Blinden zu seinem Leiden noch zusätzlich wehgetan haben, wenn jemand neben ihm für dieses angebliche Gottesgericht laut Danke sagte? Dabei waren die Pharisäer und alle, die ihrer Meinung folgten, selbst regelrecht blind für die Wahrheit der Bibel. Regelrecht blind, denn schon das Hiob-Buch verbietet einen solchen rückwärtsgewandten Blick auf andere. Vom Leid auf die dahinter angeblich versteckte Schuld. Von allen, die hier ins gleiche Horn stießen, hat nicht einer seine Bibel gut genug gelesen. Nicht einer. Nur Jesus. Er fragt nicht mit warum zurück, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, Vergangenheit, sondern mit wozu nach vorn, an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden, das ist Zukunft. Da hat Gott noch etwas vor, er schaut nach vorn und das ist der Blick, den schon auch das Hiob-Buch lehrt. Was kann man daraus lernen? Zunächst einmal, man kann die Bibel nicht gründlich genug lesen. Tun wir es neu. Es ist darin auch ein großes Nachlassen zu beobachten. Die Bibel wird nicht mehr oder schlampig gelesen. Die Leute haben sie auch zu schlampig gelesen. Sie haben es nicht gewusst. Es steht schon im Alten Testament, dass der Blick sich nach vorne wenden soll. Aber dann auch dies, dass auch uns heute die Warum-Frage an den Fersen klebt. Da kommt ein Kind behindert auf die Welt. Hätten es die Eltern angesichts der Möglichkeiten der Pränataldiagnostik nicht verhindern können oder verhindern sollen? Dass es ein ganz tief sitzender Reflex bei uns Menschen ist, nach der Ursache von Schicksalsschlägen zu fragen, wer ist schuld? Macht es nicht besser, denn die Bibel und insbesondere Jesus lehrt den Blick nach vorne, um es mit einem Beispiel zu zeigen. Er wurde als Junge von seinen Pflegeeltern grausam misshandelt. Er sagt selber, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wäre ich gestorben an einem Messerstich, an einer Krankheit oder einfach an meiner Verzweiflung. Noch heute leidet er unter den Folgen dieser Misshandlungen. Er trägt, wie er selbst sagt, Narben auf der Haut und im Herzen. Doch als Christ schaut er nach vorne. Er leitet in den Problemvierteln von Manchester die mobile Eden-Bus-Arbeit, die sich um Jugendliche kümmert, die auch misshandelt oder vernachlässigt werden und deren Leben deshalb auf der Kippe ist. Er weiß, ich kann den jungen Leuten glaubwürdig sagen, dass es jemand gibt, der sie nicht verlässt und nicht aufgibt. Unser Gott ist ein großer Gott, der Wunder tut, das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen. So bezeugt er es diesen jungen Menschen. So hat Jesus bei ihm den rückwärtsgewandten Blick geheilt. Warum musste ausgerechnet ich eine so verlorene Kindheit haben? Kann man ja fragen. Warum musste mir so alles verdorben werden in der Vergangenheit? Hin zum Blick nach vorne. Ich kann anderen mit meiner Erfahrung helfen. Das ist es, was Jesus möchte. Unseren nach hinten gewandten Blick heilen und ihn nach vorne auf den guten Zweck ausrichten. Denn Gott, wir erkennen ihn schon oder wir erkennen ihn auch noch nicht, mit uns noch im Sinn hat. Ein drittes, Jesus kann erloschene Augen ohne Hoffnung heilen. Er kann schenken, was in Epheser 1, 18 steht. Dort schreibt Paulus, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. In unserer Geschichte besteht die Hoffnung des Blinden zunächst nur in einem Wort, nämlich in dem Wort geh. Der Blindgeborene soll an den Teich Siloah gehen, einfach im Vertrauen darauf, dass Jesus ihm dadurch helfen wird, irgendwie. Das war ein Wagnis, dass Jesus aber genau dieses Vertrauen, solche ersten und weitere Glaubensschritte wichtig sind, zeigt uns der Johannes noch. Nämlich damit, dass er den Namen des Teiches extra noch übersetzt, gesandt, lass dich schicken. Ursprünglich war damit schlichtes Wasser gemeint. Es fließt ja von der Gihonquelle in einem unterirdischen Kanal zum Siloah-Teich. Der Kanal besteht ja bis heute und wir sind ja da auch durchgegangen bei der Israelreise. Aber nun wird dieser alte Name zur Verheißung und zum Verwagnis für den Blinden. Du bist gesandt. Dein Vertrauen auf Jesus ist gefragt. Geh diese Schritte. Da Jesus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist, kann man davon ausgehen, dass er sich auch heute noch Menschen wünscht, die Schritte des Vertrauens auf ihn gehen, die erleuchtete Augen der Hoffnung haben. Ohne groß nachzudenken, kamen wir letzte Woche drauf, dass unser Förderverein, der die Anstellung schon vieler Praktikanten und jetzt unserer Diakonin ermöglicht, in diesem Jahr schon 30 Jahre alt wird. Das war vor meiner Zeit, als er gegründet wurde. Und diejenigen, die es gemacht haben, für die war es ganz sicher ein Glaubensschritt. Wird es so gut funktionieren, dass jemand in Heidelberg auf Spendenbasis angestellt werden kann, um die Jugendarbeit und die missionarische Arbeit zu fördern, haben sie sicher gefragt vor 30 Jahren. Und Gott hat den Förderverein nun schon 30 Jahre erhalten. Und nur durch diesen Förderverein können wir die Arbeit in Heiderbach und Thalheim so meistern, wie sie augenblicklich geschieht. Eine andere gesegnete Einrichtung ist gerade 50 Jahre alt geworden, das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Auch das war ein Wagnis. Mitten in der Studentenrevolution und der zersetzenden Bibelkritik jungen Menschen auf dem Weg in den Pfarrdienst und das Lehramt Gemeinschaft und Rückhalt zu bieten in ihrem Vertrauen auf die Bibel. Ein Haus wurde angemietet und Studienleiter angestellt auf Spendenbasis. Und nun besteht das Werk schon genau 50 Jahre. Und tut immer noch einen gesegneten Dienst. Sarah Burkhardt war dort zum Studieren, meine Frau und ich waren dort und unsere Tochter Claudia ebenfalls und haben davon profitiert. Der Impuls, etwas auf sein Wort hin zu wagen, sich senden zu lassen, der reicht aber bis in unseren Alltag hinein. Zum Beispiel einen Besuch zu wagen, vor dem man Respekt hat, wenn man auch nicht so richtig weiß, was man da sagen soll in dieser Situation, oder eine ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen, von der man nicht schon vorher weiß, wie man es hinkriegt. Kann so ein Wagnis sein? Der übersetzte Name vom Teich Siloah steht dafür, wir alle sind gesandt. Noch ein weiterer Punkt. Jesus schenkt Augen für das Licht der Welt. Manch einer wird sich ja fragen, was die Szene mit dem Lähmbrei soll, den Jesus dem Blinden auf die Augen streicht. Tatsächlich hat der Erfinder des Penicillins, Alexander Fleming, er war ja der Erste, der ein Antibiotikum auf den Markt gebracht hat dann, hat der auch über die heilende Wirkung des Speichels geforscht. Der heilt nämlich wenigstens ein Stück weit. Aber das ist eher ein Nebenstrang der Erklärung, warum Jesus die Augen des Blinden so behandelt. Viel wichtiger ist wohl, dass Gott nach der Schöpfungsgeschichte den Menschen genauso ins Dasein gebracht hat, aus dem einfachsten Material der Erde zu etwas ganz Kostbarem geformt, dem menschlichen Leben. Ich habe schon öfter gesagt, dass kein Mensch machen kann bis jetzt, sondern allenfalls zerstören. Dieses Kostbarste hat Gott aus ganz einfachem Material gemacht, geschaffen. Und jetzt macht Jesus hier dem Blindgeborenen auf dem gleichen Weg formbarer Lehmbrei neue Augen, die ihn erkennen können als Heiland und Herrn. Den Bezug zur Schöpfungsgeschichte wussten schon die alten Kirchenväter und haben an das Gleiche gedacht. Hier schafft Jesus neue Augen. Um Augen für Jesus geht es weit über die Heilung des äußeren Augenlichts hinaus. Denn am Schluss sagt Jesus sinngemäß zu diesem Mann: Der, den du jetzt sehen kannst, dir gegenüber, der dir in die Augen schaut, ist der Menschensohn, der Messias, der Sohn Gottes. Glaubst du an ihn? Darauf der Mann: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Dafür dürfen wir beten, dafür wünscht sich Jesus unsere Mitarbeit, dass Gott weiterhin in Heidelbach und Thalheim Augen dafür öffnet, was wir an Jesus haben. Das äußere Augenlicht, das Jesus hier schenkt, aber einem anderen vorenthält, ist wichtig, aber nicht das Allerwichtigste, wie das folgende Beispiel zeigt, mit dem ich schließen möchte. Binu war Schweißer in einer großen indischen Fabrik. Und als Schweißer war er so gut, dass er bald aufstieg und mit seiner Familie zu einem bescheidenen Wohlstand kam. Doch in der Fabrik wurden die Sicherheitsbestimmungen nur sehr fahrlässig wahrgenommen. Die meisten Schutzbrillen waren kaputt, also schweißte man auch ohne Brille. Da verschlechterte sich das Augenlicht von Binu. Er sprach mit dem Chef, doch der wies ihn ab. Schließlich wurde er als arbeitsuntauglich entlassen. Mit seiner Blindheit begann der Abstieg. Die Familie musste die Werkswohnung verlassen. Das Geld verschlangen die Visiten bei den Augenärzten. Der Slum war die letzte Station. Seine Frau verließ ihn und Binu ganz am Ende spielte mit Selbstmord. Da veranstaltete die Bibelschule des Kinderheims Netanja einen Gottesdienst im Slum. Die Heilung des Blinden von Jericho wurde erzählt, die hatte der Binu noch nie gehört. Da drängte er sich nach vorne mit der Frage: Kann denn Jesus auch mir helfen? Der Evangelist war ein wenig verlegen, doch er sagte: Komm mit, bei uns leben schon einige Blinde. Im Blindenheim des Missionszentrums wurde Binu noch einmal gründlich untersucht. Doch die Diagnose war unwiderruflich. Binu war blind und musste wohl blind bleiben. Er wollte sich schon verbittert zurückziehen, doch besonders der Leiter des Blindenheims, der selber blind war, der kümmerte sich um ihn. Darüber gingen Binu die inneren Augen auf für die Liebe Gottes, die ihm auch galt. Er fasste wieder Lebensmut und Vertrauen auf Jesus Christus. Und nun war sein Wissensdurst unstillbar. Nachdem er die Blindenschrift erlernt hatte, begann er ein Fernstudium Geschichte und Politikwissenschaften. Nach Abschluss des Studiums wollte er Lehrer werden. In der Zwischenzeit haben ihn auch seine beiden Söhne wieder besucht. Sie sind beeindruckt von der Atmosphäre im Blindenheim und hören mit ihm auf das Evangelium von Jesus Christus. Bino sagt von sich: Ich sehe nicht mehr, aber ich habe Licht in meinem Herzen. Ich sehe nicht mehr, aber ich habe Licht in meinem Herzen. Und darauf kommt's an. Amen.